Deutschlandfunk, Kultur heute.
Wie soll das Erinnern an den Holocaust und die Kolonialverbrechen in Zukunft aussehen? Die Kulturstaatsministerin und die Leiterinnen und Leiter der Gedenkstätten haben da unterschiedliche Vorstellungen, mehr dazu gleich. In Dresden wurde das Archiv der Avantgarden eröffnet, in Witten die Tage für neue Kammermusik und in Recklinghausen die diesjährigen Ruhrfestspiele. Auch das Themen in dieser Ausgabe von Kultur heute. Ich bin Anja Reinhardt, herzlich willkommen.
Also, das hätte ich jetzt nie gedacht, dass ich jetzt hier oben auch noch heule. Also.
Die Schauspielerin Corinna Harfouch war mit ihren Tränen nicht allein beim Deutschen Filmpreis, der gestern Abend in Berlin verliehen wurde. Die Lolas, so der Name der Trophäe, wurden in 17 Kategorien vergeben. Großer Gewinner war Matthias Glasners dreistündiges Familienepos Sterben, das gleich viermal ausgezeichnet wurde, unter anderem mit der Lola in Gold als bester Film. Über die Verleihung und die Preisträger und Preisträgerinnen spreche ich jetzt mit Filmkritiker Patrick Wilinski in Berlin. Herr Wilinski, Sterben war ja mit 9 Nominierungen schon der große Favorit. Hat er zu Recht 4 Lolas bekommen?
Ja, das würde ich schon sagen, denn Sterben ist unter vielen Gesichtspunkten auch ein Wagnis als Filmprojekt. Ja, also es ist ein 3-Stunden-Film, 3 Kapitel, die Szenen einer Familie versuchen zusammenzuführen. Überhaupt ein Film mit Szenen, in denen die Darstellerinnen manchmal minutenlang sich Lieblosigkeit an den Kopf werfen. Gleichzeitig ist das auch ein Film über die Frage, kann ein Kunstwerk das Leben überhaupt abbilden? Denn Matthias Glasner, der Regisseur, hat ja hier den Tod seiner eigenen Eltern verarbeitet, ohne darauf etwas Ernstes, irgendwie so eine Art Miserabilismus-Kino zu machen. Denn der Film ist auch lustig. Er macht sich auch lustig über die Trauer dieser Menschen auf der Leinwand. Und das ist schon sehr wichtig zu sagen, der Film ist vor allem sehr präzise gebaut und ist auch ein Bild der deutschen Gegenwart. Das ist auch wichtig. Wir sehen hier ein Land letztendlich, das sehr pflegebedürftig ist, wo die Kinder keine Zeit für ihre Eltern haben, wo es keine Elektroladesäulen auf dem Land gibt. Also das ist ein ambitioniertes Projekt, weil hier was Persönliches auf einer großen Skala erzählt wird und trotzdem immer Kino ist und natürlich auch ein Projekt, das zu Recht ausgezeichnet worden ist.
Die Lolas in Silber und Bronze ging einmal an das österreichische Kriegsdrama Der Fuchs und zum anderen an den Polit-Thriller Im toten Winkel. Das war für viele eine Überraschung, für Sie auch?
Ja, aber es hat mich ungemein gefreut. Es ist auch ein Abend voller positiver Überraschung gewesen, wenn es um diese beiden Preise geht. Denn beide Regisseure haben etwas Unglaubliches geschafft. Also zum einen Adrian Geuginger, ein österreichischer Regisseur, der in Der Fuchs eine sehr persönliche Geschichte erzählt über seinen Großvater, der im Zweiten Weltkrieg einen Fuchs findet. Und das alles wird zu so einer sehr intelligenten Metapher über das Anderssein in harten Zeiten. Und auf der anderen Seite Aysche Pollard, die seit Jahrzehnten eine der wichtigsten Stimmen, ungehörten Stimmen, muss man sagen, des deutschen Kinos ist. Und sie erzählt doch hochpolitisch von der Gewalt gegen Kurden in der heutigen Türkei und das im Gewand eines Genrefilms. Und beide Filme hatten große Kinobilder, haben die Form des Kinos verstanden und sehr ambitioniert bedient. Und ich hoffe, dass durch diese Preise diese Filme auch nochmal einen Aufmerksamkeitsschub bekommen, weil auch das gehört zur Wahrheit, Der Fuchs als auch Im toten Winkel sind an der Kinokasse ziemlich untergegangen.
Der Filmpreis war in den letzten Jahren ja doch auch immer wieder in der Kritik. Was sagen denn dieses Jahr die Preise und die Nominierten über den Zustand des deutschen Kinos?
Naja, es ist wie immer kompliziert, weil mir als Kritiker natürlich so ganz starke, singuläre, mutige Stimmen allein unter den Nominierten gefehlt haben. Allein die Tatsache, dass eine Ausnahmeregisseurin wie Angela Schanelek nicht nominiert wurde für ihren Film Music, das lässt sich dann irgendwie schwer vermitteln, wenn daneben so Dutzendware wie Hans Steinbichlers Literaturverfilmung Ein ganzes Leben so präsent sind. Hier wird ja auch Steuergeld umverteilt, nicht wahr? Es ist ja ein 3 Millionen dotierter Preis. Übrigens hat sich auch keiner bei den Zahlern bedankt, was ich immer schade finde in so einer Veranstaltung. Aber grundsätzlich finde ich, gibt es leichten Sinn für Optimismus. Denn wir sehen, dass sich auch immer wieder junge Filmemacher hier präsent zeigen können bei dieser Veranstaltung. Wir hatten den Debütfilm von Tim Kröger, Die Theorie von allem, der ja auch in Venedig im Wettbewerb lief. Also man konnte anhand der Nominierten sehen, es gibt eine Durchlässigkeit für eine andere Art von Kino und auch für Darsteller, die es endlich mal verdient haben. Wir haben Corinna Harfouch gehört. Zum ersten Mal hat diese Frau eine Lola gewonnen. Sie ist ja so eine Art deutsche Catherine Deneuve. Die Wahrheit ist aber, sie kriegt nur alle 10 Jahre eine Rolle wie in Sterben, wo sie glänzen kann. Also es ist noch viel zu tun, aber ich bin verhalten optimistisch, was den deutschen Film angeht.
Der eigentlich prägende Moment hatte weniger mit Film zu tun. Das war nämlich der Auftritt der Holocaust-Überlebenden Margot Friedländer. Trotzdem die Frage, passt das in so eine Gala?
Ja, es war schon ein enormer Showstopper und alle, die nach ihr kamen, mussten darauf rekurrieren und keine Dankesrede kam damit aus, ohne über ihre sehr bewegende Rede auch zu sprechen. Ich hatte schon das Gefühl, dass auf der Bühne des Potsdamer Platztheaters, wo ja vor 2 Monaten dieser Berlinale-Eklat passiert ist, man sehr bemüht war, das wieder gut zu machen. Das hat aber die Gala natürlich extrem politisiert und dadurch rutschte der Film und wurde zu einer Nebensache. Warum man an so einem Abend daran erinnern muss, dass man zur Europawahl gehen kann, hat sich mir nicht erschlossen. Man sollte den Mut haben, auch den deutschen Film, seine Geschichte und seine Geschichten viel stärker zu würdigen. Dafür ist der Abend eigentlich da.
Aus Berlin, Filmkritiker Patrick Wilinski über die Lolas, die gestern Abend beim Deutschen Filmpreis verliehen wurden. Vielen Dank. Die Erinnerung an den Holocaust gehört zum Selbstverständnis der Bundesrepublik Deutschland, die vor 75 Jahren auf einem Nie wieder gegründet wurde. Um den Zivilisationsbruch im Nationalsozialismus nicht zu vergessen, wurden aus Täterorten wie den Konzentrationslagern Gedenk- und Bildungsstätten. Kulturstaatsministerin Claudia Roth sieht nun nach der letzten Überarbeitung von 2008 erneut Bedarf, die Erinnerungskultur an die Gegenwart anzupassen und entwarf dafür ein Rahmenkonzept, das eine staatlich geförderte Erinnerung nicht nur für die NS-Zeit und die DDR-Diktatur vorsieht, sondern auch für die Kolonialzeit, für Deutschland als Einwanderungsland und für die Kultur der Demokratie. Dagegen gab es geschlossenen Protest der Leiter und Leiterinnen der Gedenk- und Erinnerungsorte, zuerst in einer Stellungnahme vor etwa 2 Wochen, nun mit konkreten Vorschlägen, über die gestern Abend das Magazin Der Spiegel berichtete. Darüber sprechen konnte ich mit dem Historiker Jens-Christian Wagner. Er leitet die Gedenkstätten Buchenwald und Mittelbau Dora. Ich habe ihn gefragt, was die wichtigsten Punkte des Papiers sind.
Naja, zunächst muss man sagen, dieses Papier, diese Leitlinien sind eine Diskussionsgrundlage für die interne Diskussion mit der BKM. Unser Ziel ist es, konstruktiv gemeinsam mit der BKM und dann natürlich am Ende mit denjenigen Abgeordneten, die im Bundestag darüber entscheiden müssen, zu einer Weiterentwicklung des Gedenkstättenkonzeptes zu kommen, die tatsächlich den Herausforderungen an eine zukunftsfähige Gedenkstättenarbeit entsprechen. Da sind zum Beispiel Dinge zu benennen wie der Umstand, dass wir es mit einem umfassenden Rechtsruck nicht nur in Deutschland, sondern weltweit zu tun haben, dass Nationalismus, Autoritarismus, Antisemitismus, Rassismus zunehmen, dann aber auch, dass wir zunehmend mit Geschichtsrevisionismus konfrontiert sind. Und schließlich ist der Punkt Digitalisierung noch zu nennen, also der Umstand, dass Wissensaneignung, aber auch Meinungsbildung mittlerweile hauptsächlich im Netz stattfindet. Und auch das führt zu einer Zunahme von Fake History, von Geschichtsrevisionismus in der Gesellschaft und dem müssen wir als Gedenkstätten begegnen. Und daraus haben wir dann Leitlinien entwickelt.
Für Sie ist ja offenbar wichtig, dass die historischen Tatorte, also Sie arbeiten im ehemaligen Konzentrationslager Buchenwald, das eine Gedenk- und Bildungsstätte heute ist, dass diese historischen Tatorte gestärkt werden und nicht verwässert werden. Ist das das Konzept?
Das ist tatsächlich ein ganz wichtiger Punkt, gerade eben, weil wir es mit einer Zunahme von Geschichtsrevisionismus, von Geschichtslegenden im Internet zu tun haben, brauchen wir die analogen historischen Orte, die ja mehr als Gedenkorte sind. Es sind Beweismittel. Die baulichen Relikte sind Beweismittel für die dort begangenen Verbrechen. Es sind Tatorte, auf die wir gewissermaßen mit einer Art forensischem Blick achten. Diese Funktion der Gedenkstätten, die müssen wir stärker herausarbeiten, gerade vor dem Hintergrund des zunehmenden Geschichtsrevisionismus.
Wenn ich Sie richtig verstanden habe, dann sind Sie ja auch nicht dafür, dass der Kolonialismus nicht in die deutsche Erinnerungskultur mit aufgenommen wird, in die staatlich geförderte. Das Problem ist aber, dass diese historischen Tatorte nicht in Deutschland liegen und dass man das nicht sozusagen zusammenpacken kann, um das jetzt mal sehr flapsig zu formulieren.
Ich bin immer dagegen, emanzipatorische Projekte gegeneinander auszuspielen. Und die Auseinandersetzung mit den NS-Verbrechen ist im Zuge einer emanzipatorischen Entwicklung in der alten Bundesrepublik ab den 70er Jahren und dann aber auch nach der deutsch-deutschen Vereinigung in den 90er Jahren unter anderem auch das Produkt gewesen einer Zivilgesellschaft, die sich kritisch mit ihrer eigenen Geschichte auseinandergesetzt hat. Und dasselbe erleben wir zurzeit mit Blick auf Verbrechen des Kolonialismus. Und das sollte man nicht gegeneinander ausspielen. Wichtig ist aber in der Tat, wenn man sich dafür einsetzt, dass es eine staatliche Förderung gibt für eine Erinnerungskultur mit Blick auf den Kolonialismus, dass diese Säulen nicht einfach nur kommentarlos nebeneinander stehen, sondern dass sie kontextualisiert und dass sie gewichtet werden. Und eines muss, das sagen wir aus den KZ-Gedenkstätten, aber auch aus den Gedenkstätten, die an SED und DDR-Unrecht erinnern, eines muss Bestand haben, nämlich dass die Auseinandersetzung mit den nationalsozialistischen Verbrechen herausgehoben ist innerhalb der deutschen Erinnerungskultur, innerhalb der Förderlandschaft, und nicht durch ein einfach kommentarloses Nebeneinanderstellen mit anderen Verbrechenskomplexen nivelliert wird und im schlimmsten Fall verharmlost wird. Und wenn wir uns mit dem Kolonialismus beschäftigen, zum Beispiel auch mit dem Völkermord an den Herero und Nama im damaligen Deutsch-Südwestafrika, dem heutigen Namibia, und mit dem nationalsozialistischen Massenmord an den Jüdinnen und Juden, an Erschießungsgräben in Konzentrationslagern, in denen geradezu fabrikmäßig gemordet wurde, dann werden wir eben feststellen, dass es einige Parallelen gibt, aber vor allen Dingen eben auch sehr starke Unterschiede. Und an der Präzedenzlosigkeit der Shoah sollten wir nicht rütteln, das aber nicht im Sinne einer Geschichtspolitik, in dem sozusagen politisch vorgegeben wird, welche Geschichtsbilder wir zu vertreten haben, sondern immer sauber und wissenschaftlich korrekt aus der Geschichte herausgeleitet.
Jens Christian Wagner ist Leiter der Gedenkstätten Buchenwald und Mittelbau Dora. Zusammen mit den anderen Gedenkstättenleitern setzt er sich für eine andere Fortschreibung der Erinnerungskultur ein, als es die Kulturstaatsministerin Claudia Roth vorgeschlagen hat. 1,5 Millionen Objekte haben seit heute ganz offiziell ein neues Zuhause. Der deutsch-italienische Galerist und Verleger Egidio Mazzona hat seit den 1960er Jahren Dokumente und Materialien gesammelt, die im Kunstbetrieb sonst weniger Aufmerksamkeit bekommen. Einladungskarten, Plakate, Poster, Kataloge, Möbel, dazu natürlich auch Gemälde, Zeichnungen und Briefe. Stille Zeitzeugen der Kunst der Avantgarden des 20. Jahrhunderts. Vor einigen Jahren übergab Egidio Mazzona seine Sammlung als Schenkung an die staatlichen Kunstsammlungen Dresden. Heute wurde das Archiv der Avantgarden, kurz ADA, im Dresdner Blockhaus der Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Carsten Probst hat sich das angeschaut.
Außen viel Dresdner Barock und hinten vom Garten dazu noch ein spektakulärer Blick auf die Dresdner Residenz. Innen hingegen hat das spanische Architektenbüro Nieto Sobejano eine betont schlichte Betonoptik gewählt. Die Ausstellungshalle im Erdgeschoss wirkt dunkel. Hier soll künftig der Platz für das breitere Publikum sein, für Veranstaltungen oder auch Sonderausstellungen wie diejenige, die gerade jetzt zur Eröffnung des Hauses gezeigt wird, das Archiv der Träume zum 100-jährigen Jubiläum des surrealistischen Manifestes. In diese Ausstellungshalle ragt von oben ein riesiger, scheinbar schwebender Betonkubus, in dem sich das eigentliche Archiv der Avantgarden befindet. Er ist über eine große Betonwendeltreppe zu erreichen und hier ist der Bereich der Forschung, wo man lesen und sich in speziellen Kabinetten Sammlungsstücke vorlegen lassen kann. Dahinter liegt das Depot, das unter anderem auch jene legendären 5000 Ordner mit lauter einzelnen Sammlungsstücken aufbewahrt, die Egidio Mazzona in über 5 Jahrzehnten akribisch zusammengestellt hat. Marion Ackermann, die Generaldirektorin der staatlichen Kunstsammlung in Dresden, sieht die Aufgabe dieses neuen Archivs keineswegs nur im Bewahren und Ausstellen dieser Sammlung.
Wir benutzen den Begriff Archiv der Avantgarden, der ja von Egidio Mazzona selber kommt, wie ein Art Ready-Made, also ein vielleicht unperfektes Bruchstück, an dem wir uns abarbeiten und weiterarbeiten. Und natürlich ist dieser Begriff der Avantgarde einer, der seit 100 Jahren schon in sich selbst diskutiert wird, ein Prinzip, wonach man heute nicht unbedingt im zeitgenössischen Sammeln und Strukturieren würde. Aber das ist die Vorlage, die wir übernehmen. Aber das Ganze setzen wir in andere Kontexte. Wir sprechen zum Beispiel auch vom Archiv der Archive.
In wenigen Worten umreißt Marion Ackermann damit die komplexe Aufgabe dieser neuen Forschungsinstitution. Der Begriff der Avantgarde ist nur noch ein historischer Begriff, der von der idealistischen Vorstellung getragen war, dass in den Künsten ein universell menschheitlicher Fortschritt vorweggenommen werde. Derartige Überhöhungen der Kunst aber können heute nicht mehr Prämisse für die Forschung sein. Stattdessen rücken andere Perspektiven in den Blick. Als Archiv der Archive wird die Sammlung Mazzona künftig in ihren Einzelheiten erforscht, denn Mazzona hat zeitweilig ganze Kollektionen anderer Sammler in sein Archiv integriert. Viele dieser Sammler wurden für ein spezielles Oral History Projekt bereits interviewt, um deren ganz persönliche Motive für das Sammeln zu erkunden. Und Marion Ackermann ergänzt:
Es ist natürlich auch ein Archiv der Abgründe. Das 20. Jahrhundert ist ja nun wirklich ein Jahrhundert mit unglaublichen Abbrüchen und Abgründen. Natürlich spielt auch eine ganz große Rolle der koloniale Kontext und die Frage der Globalisierung, sodass es eigentlich immer eine Spannung gibt zwischen dem Sichtbaren und dem Abwesenden. Und es ist etwas wie etwas, das eine Folie bietet, um dann von dort aus zu starten.
Die Spannung zwischen dem Sichtbaren und dem Abwesenden, das könnte man als den Unterschied bezeichnen zwischen dem, worauf Egidio Mazzona in seiner Sammlung den Schwerpunkt gelegt hat, das Erbe der abendländischen Moderne, und dem, was als heutige Perspektive noch ergänzt werden muss. Zum Beispiel das Wissen um die außereuropäischen Modernen oder auch um die feministischen Avantgarden. Nimmt man diese Aufgaben in den kommenden Jahren so ernst wie am Tag der Eröffnung formuliert, dann kann aus dem Archiv der Avantgarden ein prädestinierter Ort der öffentlichen politischen Debatten werden. Debatten wie etwa um die Documenta oder um die Rolle des globalen Kulturbetriebes nach den Hamas-Attacken vom 7. Oktober 2023. Denn auch diese Debatten drehen sich ja unter anderem um die Frage, welche gesellschaftliche Rolle kommt der Kunst zu, wie autonom oder wie politisch ist sie. Mit einer solchen Diskursfunktion wäre das Dresdner Archiv in Deutschland schließlich selbst Avantgarde.
Carsten Probst über die Eröffnung des Archivs der Avantgarden, kurz ADA, in Dresden. Seit 1969 gibt es die Wittener Tage für neue Kammermusik. Das Festival in der Ruhrgebietsstadt gehört in dieser Sparte zu den wichtigsten in Europa. 33 Jahre lang wurde es maßgeblich durch den WDR-Redakteur Harry Vogt geprägt. Dieses Jahr gibt es mit Patrick Hahn eine neue Leitung. Unser Musikkritiker Jörn Florian Fuchs war gestern beim Eröffnungsabend und ich habe ihn gefragt, ob es mit der neuen Leitung jetzt auch einen Neuanfang gibt.
Also es ist einiges neu in Witten, wobei eine Neuigkeit ist ganz besonders neu. Man spielt im Saalbau. Da gibt es zwei Aufführungsorte, wo die Konzerte immer schon stattfanden und auch stattfinden. Aber es wird erstmals das Foyer dort bespielt. Und zwar haben wir erlebt zunächst eine Raumklangkomposition, kann man sagen, von Milica Djordjevic, monochrome betitelt, für 8 Trompeten. Das ist ein bisschen wie bei Stockhausen, der ja auch im Rahmen des Lichtzyklus seiner großen Opern vor oder nach den Stücken jeweils das Publikum eingeladen hat, ein bisschen zu wandeln, entweder in einem Saal oder außerhalb, und eben diese Musik auf sich wirken zu lassen. Und hier haben wir nun diese 8 sehr eindringlichen, eindrücklichen Trompeten als gleichsame Eröffnungsfanfare. Und dann bleiben wir im Foyer, im Saalbau Witten. Es gibt den zweiten Teil, und das sind von Sergei Meingard Musik und Anna Konietzky Choreografie, ein Stück Songs of Absence featuring Witten Resonance heißt das. Und das ist insofern besonders, als es nicht nur eine sehr harte, sehr kraftvolle, wirklich haptische Musik ist, die wir erleben, sondern ein ganz junges, frisches Ensemble tanzt auch noch, manchmal auch sehr ruppig, reagiert auf die Musik oder kämpft auch mal mit dem einen oder anderen Instrument buchstäblich, fast schon körperlich. Und da geht es um ja vorwiegend Gewalterfahrung aus weiblicher Perspektive. Das fand ich einen gelungenen Auftakt vor dem regulären Konzertreigen.
Man muss vielleicht noch mal dazu sagen, Herr Fuchs, dass wenn man hört Tage für neue Kammermusik, dass das Ganze vielleicht doch etwas anders klingt, als man sich das vorstellt. Ich habe jetzt mal reingehört und das klang ein bisschen, als ob man im Club Technobeats hört.
Wenn Sie es schon erwähnen, dann hören wir hier auch kurz rein. Ein Stück von Thomas Kessler und ich sage gleich was dazu.
Dans la campagne. Yeah. Oh.
Thomas Kessler. Das Stück heißt La Montagne Ardente, also der brennende Berg. Er hat es schon mal vor vielen Jahren geschrieben, hat es jetzt neu bearbeitet als Uraufführung. Ein Stück, das, wie wir gehört haben, sehr stark mit der Stimme arbeitet, auch mit ja eigentlich zerbrochener Stimme, mit Fragmenten. Und dann kommt eine sehr gute Elektronik, finde ich, dazu. Sehr fein, sehr ausgearbeitet, gemacht von dem Trio Lange, Berbeck, Lorenz, die das realisiert haben. Und Kessler ist vor kurzem erst verstorben, mit Mitte 80, fand ihn einen der interessantesten Komponisten, stammte aus der Schweiz und der ist immer so ein bisschen unter dem Radar gelaufen bei uns. Und insofern ist es eine sehr, sehr schöne Würdigung gewesen. Heute Abend gibt es die Wittener Nacht, da soll es bis 2 Uhr morgens gehen, da kommen dann auch wirklich DJs aus Witten. Also man merkt, dass Patrick Hahn die Genres noch mehr durcheinander wirbelt und die E und U Grenze, also ernste Musik und in Anführungszeichen Unterhaltungsmusik, noch mehr verwischt, als es vielleicht vorher der Fall war.
Und wenn wir schon bei Neuerungen sind, gibt es auch neue Formate oder neue Spielorte?
Der neue Spielort, wir zeichnen dieses Gespräch kurz vor der Sendung ja auf und ich bin, während wir sprechen, an einem ja relativ neuen Spielort. Vor ein paar Jahren gab es da schon mal was, die Zeche Nachtigall. Hier wird's sehr wild, hier wird nämlich geschossen. Unter anderem werden dort also Gewehre zum Einsatz kommen und das sollte eigentlich in einem Steinbruch stattfinden. Aber das Problem war, dass in diesem Steinbruch ein Uhu hauste, sodass man festgestellt hat, es geht nicht.
Den konnte man nicht integrieren in die Musik?
Konnte man nicht integrieren. Das Absurde ist aber, der Uhu hat dann irgendwann den Steinbruch verlassen. Es war aber zu spät, um diesen Spielort noch zu halten. Und in dem Spielort jetzt, der Zeche mit dem schönen Namen Nachtigall, stellte man fest, dass dort ein Falke ist. Und der Falke ist lärmempfindlich, also konnte man erstmal das auch nicht machen. Wobei der Falke jetzt weg ist und jetzt haben wir es mit einer Nilgans zu tun. Und dort hat der Tierschutz gesagt, also das ist okay, Nilgänse sind nicht so schussempfindlich, sodass in diesem Moment, während wir sprechen, hoffentlich im künstlerisch sinnvollen Sinne jetzt geschossen und musiziert wird in einer Zeche nahe Witten.
Musikkritiker und Ornithologe Jörn Florian Fuchs über die Eröffnung der Wittener Tage für neue Kammermusik unter dem Motto Du und ich. 30 Kilometer nördlich von Witten ist das Motto eines anderen Festivals, ein bisschen dramatischer, Vergnügen und Verlust, heißt es, so sind die Ruhrfestspiele Recklinghausen überschrieben, das weltweit wohl einzige Theaterfestival, das von einer Gewerkschaft und einer Kommune gemeinsam finanziert wird. Sowohl die Eröffnungsrede gestern Abend von Schriftstellerin Esther Kinski als auch die Eröffnungspremiere waren sehr ungewohnt dem Zirkus gewidmet. Dorothea Markus war vor Ort.
Düster ist die Prognose der Schriftstellerin und Übersetzerin Esther Kinski. Aufgewachsen ist sie im Rheinland. 2020 wurde sie mit dem Preis der Leipziger Buchmesse, 2022 mit dem Kleist-Preis ausgezeichnet. In ihren Romanen ist sie eine unermüdliche Wanderin in vergessene Randbezirke der Gesellschaft, ob ungarische Provinz, Londoner Slum oder schottische Natur. Am Beispiel eines kleinen, verschwundenen Wanderzirkus, der Platz gemacht hat für ein anonymes Autobahnkreuz, zeichnet sie bei der Eröffnung der Ruhrfestspiele nach, was eine durchdigitalisierte Welt heutzutage immer mehr verliert.
Mit anderen geteilte Erfahrung, die sich im lebendigen Raum zwischen Menschen ereignet, ist kollektive Erfahrung. Und kollektive Erfahrung schafft kollektive Erinnerung. Und diese wiederum ist eine der Grundfesten der Solidarität. Eine solche selbstverständliche Gemeinsamkeit der Erfahrung ist heute weitgehend abhanden gekommen.
Nicht zuletzt, so Kinski, sei es die Konsumindustrie, in deren Interesse die Vereinzelung und Privatisierung des Menschen liege. Letztlich die Unterwanderung von Gemeinschaft und Solidarität.
Dieser herrschenden Wirtschaftslogik ist kein Wanderzirkus gewachsen und wären seine Darbietungen auch noch so staunenswert.
Und sie schließt ihre Rede mit einem Appell, mehr zu staunen. Offen, wertungsfrei, empathisch und tolerant. Wie ein Kommentar zu ihrer Rede wirkt danach die spektakuläre neue Zirkusarbeit The Pulse. Quasi ein Beweis dafür, welch überwältigende Energiefelder menschliche Zusammenarbeit erzeugen kann. Beeindruckend ist allein schon, wie hier 24 australische Tänzerakrobaten bei ihrer einzigen Deutschlandpremiere mit 30 Sängerinnen des Frauenkonzertchores der Dortmunder Chorakademie in wenigen Tagen zum harmonischen Gesamtkörper verschmolzen sind. Doch zuerst beginnt The Pulse wie ein disparates Wimmelbild. Eine vereinzelte Instagrammerin spricht über irgendeine Live-Erfahrung und ein Kochrezept, während rund 50 Menschen ziellos über die Bühne rasen, gekleidet in Tops und kurzen Hosen, ähnlich Sommerschlafanzügen. Doch dann kommt immer mehr Ordnung in das chaotische Nebeneinander, wachsen die Gestalten zu Riesenwesen, vielbeinigen Körpern und dreifachen Menschentürmen, die sich aufbauen und immer wieder ins Nichts umkippen. Kurz wird die Bühne schwarz, immer ist der Abgrund ganz nah. Doch nicht zuletzt ist dieser Abend auch eine Metapher für Resilienz und Vertrauen. Unermüdlich stehen sie wieder auf, bilden neue, pulsierende Gebäude. Wie Geschosse fliegen die Akrobaten durch die Lüfte, lassen sich in die aufgespannten Arme der anderen fallen wie Puppen, werden aufgefangen in präzisen Abläufen. Und dazwischen bewegt sich der grandiose Chor mit barock wirkenden Gesängen, unterlegt von elektronischem, existenziellem Rauschen, komponiert von Ekrem Eli-Phoenix. Zwischendurch läuft das Ensemble mitten durch die Zuschauerreihen, spannt ein seltsames Netz aus Schnüren, als würden sie alle Welten verbinden wollen, zu einem einzigen Puls. »I don't feel safe«, sagt eine der Akrobatinnen zwischendurch kokettierend. Diese Knoten sind falsch gebunden, um sich dann aber doch vertrauensvoll an sie zu hängen. Immer höher schrauben sie sich in immer atemberaubendere Himmelsleitern, bauen Berge, Türme, Treppen, fallen platt auf den Boden, um menschliches Scheitern nicht zu vergessen. Lichtstrahlen durchteilen den Raum wie göttliche Impulse. Grüne Materie wabert als Lichtteppich im Hintergrund, wie ein organisches, harmonisches Ganzes, ein Weltwesen. Der Choreograf Darcy Grant und der Lichtdesigner Jeff Copham erzählen in dieser atemberaubenden Stunde eine Geschichte von der Schönheit menschlicher Strukturen, von der Energie, die menschliche Zusammenarbeit hervorbringen kann. Als hätte der kleine, verlorene Wanderzirkus von Esther Kinski sich am Ende doch zu einer neuen Dimension von Weltgemeinschaft weiterentwickelt. Und so endet der Abend dann doch tröstlich und utopisch mit einem Staunen.
Die Ruhrfestspiele in Recklinghausen wurden gestern eröffnet. Theaterkritikerin Dorothea Markus war dabei. Eine Woche vor dem Eurovision Song Contest im schwedischen Malmö ist die Stimmung äußerst aufgeheizt. Mehr dazu in den Kulturmeldungen mit Susanne Durweg.
Der Krieg im Nahen Osten, der wirft auch einen Schatten auf den internationalen Musikwettbewerb ESC. Am Abend haben ein Mann und eine Frau einen Koran verbrannt. Außerdem entzündeten sie eine palästinensische Flagge. Die Aktion war von der Polizei genehmigt, denn Koranverbrennungen sind in Schweden von der Meinungsfreiheit gedeckt und führten nicht das erste Mal zu großer Empörung. Auch der Präsident der Konferenz der Europäischen Rabbiner, Pinchas Goldschmidt, und der Generalsekretär der Islamischen Weltliga, Muhammad bin Abdul Karim al-Issa, kritisierten die Aktion. Der Eurovision Song Contest wird nächsten Samstag ausgetragen. In Georgien gehen seit Tagen Menschen auf die Straße und protestieren gegen das sogenannte Agentengesetz. Am Mittwoch wurde es bereits in zweiter Lesung verabschiedet. Besonders die Kulturszene engagiert sich bei den Protesten, sagte der Philologe Zal Andronikashvili am Abend in Deutschlandfunk Kultur.
Es gibt kaum unabhängige Kulturinstitutionen mehr. Die wurden alle mehr oder weniger gleichgeschaltet von der Regierung und sozusagen unter Parteikontrolle gestellt. Und das heißt, dass georgische Schriftstellerinnen, Schriftsteller, Filmschaffende, Theaterschaffende sind alle auf der Seite der Protestierenden und protestieren auch mit.
Der Philologe Zal Andronikashvili zu den Demonstrationen in Georgien. In Russland, da wird derzeit nicht demonstriert, sondern es laufen die Vorbereitungen für die Feierlichkeiten zum Tag des Sieges am 9. Mai. Die Ablehnung westlicher Werte, das Feiern der russischen Größe, sind nicht erst seit dem Sieg über Nazi-Deutschland Teil russischer Ideologie. Viele Intellektuelle haben schon lange vor Putin imperiale Gedanken gehegt, so der Historiker Martin Schulze-Wessel.
Für Puschkin wie für viele andere Denker ist es aber eben kennzeichnend, dass sie die Bedrückung der Russen durch die Autokratie kritisch gesehen haben, aber gleichzeitig das Ausgreifen Russlands in imperialer Art und Weise durchaus verteidigt haben.
Das ganze Gespräch mit Martin Schulze-Wessel können Sie morgen um 17:05 Uhr in unseren Kulturfragen hören. Und nochmal zurück zum ESC. Viele Länder nehmen daran teil, doch längst nicht alle, die gerne dabei sein wollen, können es auch. Gerade startet Wales eine Kampagne samt Song und Video für ein eigenes Lied. Und auch Schottland hat seinen Wunsch kundgetan. Bislang hat die Europäische Rundfunkunion solche Bestrebungen jedoch abgelehnt.
Das waren die Kulturmeldungen mit Susanne Lurweg. In Dresden wurde der SPD-Europakandidat bei einem Angriff schwer verletzt. Zu den Hintergründen gleich mehr in den Informationen am Abend. Ich bin Anja Reinhardt. Vielen Dank für Ihr Interesse.